geht jetzt um barrierefreie Webanwendungen, sprich nicht unbedingt um Content-Management-Systeme, sondern einfach Webanwendungen wie Buchungsportale oder sonstige Dinge. Kurz zu meiner Person noch. Ich bin jetzt seit ungefähr fast 10 Jahren in dem Umfeld unterwegs, seit jetzt 6 Jahren eigentlich im Projekt Scientific CMS. Kontaktdaten stehen drauf. Zur Barrierefreiheit. Was heißt das überhaupt? Es gibt Barrierefreiheit ist zum einen in Deutschland im Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen definiert. Das definiert Barrierefreiheit einfach so, dass bauliche, sonstige Anlagen, Informationsquellen und eben Systeme der Informationsverbreitung so entworfen sein sollen, dass sie auch von behinderten Menschen in der allgemein üblichen Weise und ohne besondere Erschwernis und ohne fremde Hilfe nutzbar sind. Das ist die Definition aus dem Gesetz, ist natürlich juristendeutsch. Es gibt dann noch die barrierefreie Informationstechnikverordnung, die bezieht diese ganzen Sachen auf Informationstechnik, und das Interessante für den Webbereich ist, dass die Web Content Accessibility Guidelines des W3Cs dort im Anhang als deutsche Übersetzung drin sind. Das heißt, die haben praktisch in Deutschland nicht Gesetzeskraft, aber doch sind doch bindend für zumindest öffentliche Einrichtungen. Und dann gibt es eben die erwähnten Web Content Accessibility Guidelines, mittlerweile in der Version 2.0. Der Standard ist bereits seit 2008 eine W3C Recommendation, das heißt eigentlich schon relativ alt, ist aber noch immer nicht wirklich auf allen Seiten gut umgesetzt. Der ist in 4 Abschnitte unterteilt, die heißen in der ganzen Sache Prinzipien. Diese 4 Prinzipien sind wahrnehmbar, das meint einfach, dass die Bestandteile der Benutzerschnittstelle den Benutzern so präsentiert werden müssen, dass sie die wahrnehmen können. Dann müssen die ganzen Sachen bedienbar sein, sprich alle Bestandteile der Benutzeroberfläche müssen mit allen möglichen Techniken bedienbar sein. Ja, verständlich, dass die Informationen und Bedienung verständlich sein müssen und eben die nötigen Hilfestellungen gegeben werden. Und robust, das heißt, die Inhalte müssen so robust sein, dass sie zuverlässig von möglichst vielen User Agents, also sprich Browsern und auch zusätzlichen assistierenden Technologien, also Screenreader, Braillezeile etc. interpretiert werden können. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung, eine offizielle deutsche Übersetzung von diesen Web Content Accessibility Guidelines, die auch beim W3C zu finden ist. Das Problem jetzt für Webanwendungen ist, dass die Web Content Accessibility Guidelines eigentlich für Webseiten gedacht waren, und nur die Frage ist dann eben, was ist auf Webanwendungen übertragbar? Dazu muss man sich erstmal überlegen, woraus bestehen Webanwendungen klassischerweise? Formularen, Auflistungen von Daten und Links zwischen diesen verschiedenen Ansichten. Auflistung von Daten ist eigentlich relativ einfach barrierefrei hinzubekommen, wenn man die HTML-Elemente sinnvoll verwendet und ein valides HTML produziert. Das Problem sind die Formulare. Wenn man sich dann die Richtlinien anguckt, die es gibt, dann findet man insgesamt 4 Richtlinien, die, da ist glaube ich ein Rechtschreibfehler drauf, aber macht nichts, gibt es 4 Richtlinien. Einmal gibt es die Richtlinie 1.1, die sagt, dass es Textalternativen für grafische Elemente und andere Dinge gibt. Wenn man das auf die Formulare überträgt, heißt das eigentlich nur, dass sie entweder ein Title-Attribut haben müssen oder noch besser ein Label, das ihren Zweck vernünftig beschreibt. Dann muss ich die Richtlinie 1.3 anpassbar. Da steht drin, dass sich die Struktur und die Beziehungen der Elemente untereinander programmatisch ermitteln lassen müssen. Das ist dann das Vorattribut bei den HTML-Labels. Dann die Richtlinie 2.1, das Ganze muss per Tastatur bedienbar sein, sprich die Tab-Reihenfolge muss vernünftig sein und eventuell kann man Access-Keys definieren, allerdings können die auch kritisch sein, weil die meisten Tastenkombinationen schon vorbelegt sind. Das heißt, die Praktiker empfehlen größtenteils darauf zu verzichten, Access-Keys zu definieren. Und 4.1 einfach möglichst gute Kompatibilität, heißt syntaktisch korrektes HTML. Und da steht in der Richtlinie auch nochmal wieder das mit der programmatischen Ermittlung der Rolle eines Elementes drin. Wir machen jetzt mal ein Beispiel. Ein typisches Formular, um irgendwelche Verbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu nutzen, ist jetzt einfach mal als Beispiel zusammengebaut. Das kann man mit diesem HTML aufbauen. Würde so aussehen, wie es links zu sehen ist. Problem ist nur, ich benutze hier HTML-Elemente, die eigentlich nicht dafür gedacht sind, diese Labels zu bauen, sondern das ist einfach ein Span. Und wenn man drauf guckt, ist die Beziehung klar, aber für jemanden, der eine Braillezeile oder einen Screenreader benutzt, ist überhaupt nicht klar, was das Start da vor dem Formularfeld soll. Wenn man das dann etwas umbaut, dann hat man, hier sind jetzt zumindest die richtigen HTML-Elemente. Moment. Ah, okay, die Batterie hat sich gerade verabschiedet. Machen wir es so. Ich habe hier Label-Elemente und, ja gut, Fieldset hatte ich eben auch schon. Und so würde es eigentlich korrekt aussehen. Sprich, ich habe hier Vorattribute, die auf die ID verweisen von diesem Formularelement. Und das ist eigentlich alles, was man für ein barrierefreies Formular machen müsste. Wenn man es selber baut, ist es kein Problem. Aber wenn ich Webanwendungen baue, benutze ich normalerweise immer ein Framework. Und diese Frameworks bauen teilweise das HTML selber zusammen, ohne dass man es vorher definiert hat. Die Frage ist jetzt, die sich bei uns mal gestellt hat, daraus ist dieser Vortrag dann entstanden, wie barrierefrei ist dieses erzeugte HTML dann am Ende? Das habe ich mir mal an 5 Beispielen angeguckt, an 5 Frameworks. Einmal Rich Faces, Wicked, Symfony 2, Ruby on Rails und Django. Und die Ergebnisse sind, die Beispielanwendung sieht einfach so aus, dass es eine ganz simple Oberfläche zum Erstellen von Urlaubsanträgen mit 2 Ansichten. Einmal für den normalen Mitarbeiter, die Urlaubsanträge erstellen können und dann für jemanden, der die genehmigen oder zurückweisen muss. Ist nicht für den Produktiveinsatz gedacht, einfach als Beispiel, um möglichst viele Fälle abzudecken. So, bei Rich Faces baut man das Ganze mit Java Server Faces zusammen. Also Rich Faces basiert auf Java Server Faces. Da benutzt man so ein paar Dinge, zum Beispiel hier, das hier wird zwar in HTML umgesetzt. Interessant ist, Moment, dieses hier, das baut dann so einen JavaScript-Kalender ein und erzeugt das notwendige HTML und JavaScript dafür. Wenn man sich dann mal das HTML anguckt, hier sieht das eigentlich alles okay aus. Man kann jetzt hier, das sieht eigentlich soweit alles okay aus, aber wenn man sich dann mal genau anguckt, dieses Label, das verweist hier auf ein Div. Das ist nicht korrekt. Sprich, in der HTML-Spezifikation steht, Bei HTML4 das nicht ganz eindeutig drin, dass das For-Attribut eigentlich nur für Controls gedacht ist. Wenn man in die HTML5-Spezifikation reinguckt, da gibt es eine Definition von Label, sogenannten Label-Able Elements, und Div gehört da nicht zu. Wenn man dann jetzt so assistive Technologien benutzt, wie ein Screenreader, und der nicht darauf ausgelegt ist, das zu interpretieren, hat man mit der Anwendung dann schon ein Problem. Und jemand, der auf sowas angewiesen ist, hätte dann eventuell ein Problem, diese Anwendung zu benutzen. Bei Wicked sieht es etwas anders aus. Da baut man das HTML fast komplett selbst. Das Einzige, was man hier macht, ist ein JavaScript-Kalender einzubauen. Das HTML sieht erstaunlicherweise dann sehr gut aus und ist auch komplett so, wie es sein soll. Gut, bei Symfony 2 sieht es so aus, dass man das Ganze mit einem Formbilder zusammenbaut und dann rendert. Problem ist hier, Moment, hallo? Problem ist hier dann, ich habe in den Labels überhaupt keine Vorelemente drin für die Datums-Widgets, die ich da erzeuge. Also hier, ich habe hier einfach ein Label, aber kein Vorattribut. Ruby on Rails, da sieht es ähnlich aus. Da gibt es zwar Vorattribute, aber die ID stimmt hier gar nicht. Könnte auch ein Problem sein. Und Django ist es genauso. Da verweist dann das Vorattribut auf eins von drei Feldern, die fürs Datum gedacht sind. Das heißt, die Frameworks erzeugen teilweise nicht ganz barrierefreies HTML. Das ist vielleicht kein so großes Problem, aber wenn man es dann jetzt am Beispiel von Symfony 2 barrierefrei haben möchte, dann muss man ein bisschen um das Framework herumarbeiten und das HTML dann doch teilweise wieder selbst erzeugen. In diesem Fall habe ich es jetzt so gemacht, dass ich die drei Width-Felder, die fürs Datum zum Auswählen sind, für Tag, Monat und Jahr in Fieldset gesteckt habe und dadurch dann die Bezeichnung hinbekommen habe. So. Das HTML sieht dann soweit okay aus, im Sinne der Barrierefreiheit. Ich bin jetzt schon am Ende, eigentlich viel zu schnell gewesen wahrscheinlich. Kurzes Fazit, alle fünf Beispiele wären für die Benutzer von assistiven Technologien, wie es so schön heißt, also Screenreader, Braillezeile, etc., benutzbar, aber die Usability für die Leute wäre etwas schlecht. Erstaunlich ist auch, dass keins von den Frameworks wirklich auf Barrierefreiheit eingeht in seinen offiziellen Dokumentationen. Und eventuell sollten die Framework-Entwickler da noch mal ein bisschen nachlegen. Für die Zukunft wird es noch etwas interessanter, weil wir bekommen jetzt vermehrt Single-Page-Applications, sprich die sehr viel über JavaScript zusammenbauen. Dafür gibt es im Moment einen Standard, der in Entwicklung ist, die von via IARIA, also Accessible Rich Internet Applications. Dieser Standard definiert dann zusätzliche Attribute für die HTML-Elemente, um die Elemente und ihren Zweck besser auszuzeichnen. Damit wäre ich eigentlich schon am Ende. Das heißt, wir haben jetzt mehr Zeit für Fragen, die es eventuell gibt. Ja? Auch das. Also die Frage war, dass, ob man sich die Formulare auch mit dem Textbrowser ansehen sollte. Das ist eigentlich immer eine gute Idee. Es gilt aber auch im Prinzip für Webseiten und alles, was man mit HTML macht, dass man sich das nochmal im Textbrowser anschaut, um zu schauen, ob man damit zumindest die Informationen erfassen kann, die vorhanden sind, oder eben ein Formular bedienen kann. Ja. Ja. Moment. Hier sind wir. Ja, du hast. Ja, du hast aber drei Select-Felder fürs. Ah, sorry. Du hast bei Symfony 2, bei Ruby on Rails und Django eben diese drei Felder fürs Datum zum Auswählen. Genau, das mache ich aus. Du hast diese drei Felder für Monat, Tag und Jahr zum Auswählen bei den dreien. So, bei Django bezieht sich das Vorattribut vom Label aber nur aufs Monatsfeld. Und die anderen stehen so drin. Außerdem sollte es eigentlich auch so sein, dass die drei Felder noch ein Title-Attribut hätten, was man leider nicht vernünftig setzen kann übers Framework, dass ihren Zweck dann noch normal beschreibt und auch sagt, ob es ein Pflichtfeld ist und auch eben sagt, ob es jetzt Monat, Jahr oder Tag sein soll. Moment. Ah, du hast recht. Das kann aber sein, dass das ein Copy-and-Paste-Fehler aus dem Code ist. Ja. Gut, aber das stimmt. Die IDs dürfen natürlich sich auch nicht wiederholen. Das ist übrigens bei Richfaces auch ein Problem. Da passiert es teilweise, dass IDs doppelt im HTML-Code drinstehen. Tja, noch weitere Fragen? Ansonsten können wir ein bisschen früher Schluss machen. Dann danke für eure Aufmerksamkeit.